Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Katechismus-Sendung, sagt Ihnen Doris Frey. Schön, dass Sie bei uns mit dabei sind. Am Mittwoch betrachten wir immer gemeinsam das Glaubensbekenntnis. Wir haben bereits die ersten Glaubenssätze miteinander näher betrachtet. Ich glaube an Gott. Ich glaube an Gott, den Vater, an den Allmächtigen, an den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und in diesem Gebiet sind wir stehen geblieben. Wir haben bereits die Schöpfung betrachtet, die Schöpfung von Himmel und Erde, die Schöpfung aber auch der Engel und der Menschen, sowie den Engelsturz und den Sündenfall. Und dort sind wir bereits die letzten Male eingetaucht in dieses Thema. Wir haben betrachtet, was denn die erste Sünde des Menschen heute noch für uns für Folgen hat. Heute zu Gast bei uns ist wieder Pfarrer Andreas Fuchs aus der Schweiz. Grüß Gott, Herr Pfarrer Fuchs.
Grüß Gott.
Wir machen heute weiter. Wir sind stehen geblieben beim Punkt 408. Wir haben dieses Kapitel bereits angerissen, sozusagen mit dem ersten Punkt, wo es heißt, ein harter Kampf. Was ist denn damit gemeint, Herr Pfarrer Fuchs?
Ja, damit ist gemeint, dass wir eben auch noch unter den Folgen der Erbsünde leiden, auch dann, wenn die Schuld zwar in der Taufe vergeben wurde, aber dass eben, weil unsere menschliche Natur geschwächt ist, dass sie deshalb einen harten Kampf ausfechten muss, unsere Fähigkeiten als Menschen, vor allem die Fähigkeiten der Seele, die sind geschwächt. Wir erkennen die Wahrheit nicht mehr so einfach und auch unser Wille geht nicht einfach so einfach zum Guten, sondern wir müssen eben kämpfen, wir müssen ringen um die Wahrheit und wir müssen kämpfen, dass wir das Gute wirklich zu tun vermögen.
Und welche Folgen nun diese Erbsünde hat auf die ganze Welt, welche Folgen daraus resultieren, nicht nur aus der Erbsünde, sondern auch aus der Sünde der Menschen, das betrachten wir nun weiter, liebe Zuhörer. Sie finden den Punkt 408, mit dem wir nun weitermachen, auf der Seite 135 im Katechismus. Dort heißt es: Die Folgen der Erbsünde und aller persönlichen Sünden der Menschen bringen die Welt als Ganze in eine sündige Verfassung, die mit dem Evangelisten Johannes die Sünde der Welt genannt werden kann. Mit diesem Ausdruck bezeichnet man den negativen Einfluss, den die Gemeinschaftssituationen und Gesellschaftsstrukturen, die aus den Sünden der Menschen hervorgegangen sind, auf die Menschen ausüben.
Im Alltag sagt man ja auch, ein Unglück kommt selten allein. Und so könnte man im übertragenen Sinn auch sagen, eine Sünde kommt selten allein. Das heißt, die Sünde ist etwas wie das abfärbt oder das sich ausbreitet wie ein Virus. Eine Sünde steckt auch die anderen an. Ja, eine Sünde hat auch Folgen für uns selber. Wenn wir erkältet sind, dann nachher ist es nicht nur so, dass unsere Nase läuft, sondern wir haben oftmals auch Kopfweh, wir sind müde, wir können nicht mehr gut arbeiten. Also eine Sünde ist nicht nur etwas Isoliertes, einfach etwas, das so im stillen Kämmerlein verbleibt. Warum ist das so? Warum breitet sich die Sünde aus oder warum hat die Sünde diese Tendenz, diese Neigung, wie ein Virus zu wirken? Wir können zwei Punkte festhalten. Einerseits sehen wir, dass auch das Gute sich zum guten Glück ausbreitet. Das heißt, zum Beispiel freundliche, fröhliche Menschen, die sind ansteckend. Mit denen sind wir gerne zusammen, weil sie uns eben auch diese Fröhlichkeit weitergeben. Aber leider ist es eben auch so, dass das Böse sich ausbreitet. Menschen, die keinen Frieden im Herzen haben, die breiten diesen Unfrieden auch aus. Und wenn wir ein bisschen den Hintergrund dessen betrachten, dann dürfen wir uns bewusst sein, dass das eben deshalb ist, weil die Kirche der Leib Christi ist. Die Kirche ist nicht irgendetwas Festgefahrenes, eine festgefahrene, verhärtete Struktur, sondern sie ist der lebendige Leib Christi. Und wenn es eben einem Glied gut geht, dann hat das auch Auswirkungen auf die anderen. Oder umgekehrt, wie der heilige Paulus sagt, wenn ein Glied leidet, dann leiden alle anderen mit. Oder wir können uns das auch praktisch vorstellen, wenn irgend in unserem Leib die Leber oder die Galle krank ist oder wir das Bein gebrochen haben, dann hat das eben auch Auswirkungen auf den ganzen Leib. Dann geht es uns im Ganzen nicht gut. Dann färbt das eben auch ab auf den ganzen Leib. Und der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, wenn wir sündigen, dann zeigen wir eine Bereitschaft zum Sündigen. Dann sind wir eben bereit, eine Sünde zu begehen. Das bedeutet, dass bis wir eine Sünde begehen, legen wir im Normalfall einen weiten Weg zurück. Das bedeutet, viele Dinge sind geschwächt, damit wir überhaupt bereit sind, eine Sünde ganz bewusst zu begehen. Zum Beispiel das Gebet, die Verbindung zu Jesus ist schwach geworden. Die Wachsamkeit ist nicht gut. Denn Jesus sagt, Gebet und Wachsamkeit sind die Mittel, damit wir in der Freundschaft, in der Liebe, in der Gnade Gottes bleiben. Das heißt, wenn ich nicht gut bete, wenn ich nicht gut wache, dann bin ich anfällig für das Böse. Und nicht nur eben vielleicht für eine Sünde, wo ich ganz besonders schwach bin, sondern eben auch ganz allgemein. Ich bin dann nicht mehr bei voller Gesundheit. Eben wenn ich ein bisschen Schnupfen habe, dann fühle ich mich allgemein nicht gut, dann habe ich vielleicht auch allgemein nicht die größte Lust oder vielleicht auch nicht die Kraft, um zu arbeiten, um zu denken, um viele Dinge zu unternehmen. Wenn also ein Glied leidet, dann leidet der ganze Leib mit, dann breitet sich so die Krankheit in unserem Leib aus, dann ist der ganze Leib geschwächt. Und deshalb wird dann eben auch das die Sünde der Welt genannt, wie wir in diesem Punkt gehört haben, wie Johannes sagt, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. So hören wir ja auch in jeder heiligen Messe, wenn der Priester uns die verwandelte Hostie vor der Kommunion zeigt. Jesus ist wirklich das Lamm Gottes, das eben die Sünde der Welt trägt. Mit die Sünde der Welt ist deshalb nicht irgendeine besondere Sünde gemeint, sondern eben die Zusammenfassung aller Sünden, weil Jesus alle Sünden auf sich genommen hat, auf das Holz des Kreuzes getragen hat, sie gesühnt und bezahlt hat, die Sünden aller Menschen vom ersten bis zum letzten. Er ist dieses Lamm Gottes, das alle unsere Sünden rein gewaschen hat, damit wir Zugang haben wieder zu ihm.
Diese dramatische Situation der ganzen Welt, die unter der Gewalt des Bösen steht, macht das Leben des Menschen zu einem Kampf. In Gaudium et Spes heißt es, die gesamte Geschichte der Menschen durchzieht nämlich ein hartes Ringen gegen die Mächte der Finsternis. Ein Ringen, das schon am Anfang der Welt begann und nach dem Wort des Herrn bis zum letzten Tag andauern wird. In diesen Streit hineingezogen, muss sich der Mensch beständig darum bemühen, dem Guten anzuhangen, und er kann nicht ohne große Anstrengung in sich mit Gottes Gnadenhilfe die Einheit erlangen.
Es gibt ein Lied, das wir oftmals als Kinder gesungen haben, das Sie vielleicht auch kennen. Unser Leben sei ein Fest. Der Wunsch ist ja an und für sich nicht schlecht, aber das Problem ist, dass das nicht mit der Normalität unseres Lebens nicht mit unserem Leben übereinstimmt. Denn der Titel heißt ja auch dieses Abschnittes «Ein harter Kampf». Unser Leben ist im Normalfall nicht einfach ein Riesenfest, wo wir uns vergnügen, sondern unser Leben ist im Normalfall, das wissen Sie, liebe Zuhörerinnen und Hörer, wahrscheinlich auch aus eigener Erfahrung, es ist ein Kampf. Wir müssen uns auch bewusst sein, gegen wen wir diesen Kampf zu führen haben. Es ist ein Kampf gegen die Mächte der Finsternis. Das heißt, wir müssen nicht gegen die anderen Menschen kämpfen, sondern schlussendlich ist es ein Kampf gegen den Teufel und seinen Anhang. Wenn wir geplagt werden, wenn wir beleidigt werden, dann ist es, weil eben schlussendlich der Satan dahinter steckt, der unser geistliches Leben kaputt machen will, zerstören will, unsere Beziehung zu Gott draufgehen lassen will. Er möchte nicht, dass wir gerettet werden. Er möchte nur unsere Seele. Er möchte unsere Seele ins Verderben stürzen. Deshalb müssen wir uns bewusst sein, gerade dann, wenn wir vielleicht konkret schon von Menschen geplagt werden. Es ist der Satan, der dahinter steckt, der jene gut gebrauchen kann, die nicht in der Gnade Gottes sind, die eben nicht im Dienste Gottes sind, sondern freiwillig oder oftmals auch unfreiwillig in seinem Dienste stehen. Also es ist, so wie auch der heilige Paulus sagt, ein Kampf gegen die Mächte der Finsternis. Es ist ein geistiger Kampf, ein Kampf, der sich in unserem geistlichen Leben abspielt. Und wie sollen wir diesen Kampf führen? Wenn es ein geistlicher Kampf ist, dann müssen wir auch geistliche Waffen gebrauchen. Jesus erwähnt zwei dieser Waffen, die ich vorhin auch angetönt habe, nämlich das Gebet und die Wachsamkeit. Jesus sagt seinen Jüngern im Ölgarten, wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet oder damit ihr in der Versuchung bestehen könnt, damit ihr eben in diesem geistigen Kampf nicht zugrunde geht. Diese beiden Mittel, Gebet und Wachsamkeit, scheinen auf den ersten Blick wie zu einfach für viele Menschen. Der Syrer Naaman in der Heiligen Schrift hat auch gesagt, als ihm aufgetragen wurde, im Jordan 7-mal unterzutauchen, ja so bitte, was ist der Jordan schon für ein spezieller Fluss? Es gibt in meiner Heimat doch viel bessere, viel schönere Flüsse. Und zuerst hat er sich geweigert, diese Mittel zu gebrauchen, aber seine Diener haben ihm dann gut zugeredet und so ist er dann wirklich 7-mal untergetaucht und wurde geheilt, wurde von seinem Aussatz, von seiner Krankheit geheilt. Und wenn wir hören, dass wir beten und wachen sollen, dann scheint es uns vielleicht auch oftmals ein bisschen zu einfach zu sein. Dann denken wir, ja, das kann doch nicht sein. Es müsste doch viel spektakulärer zu und her gehen, dass da irgendein Engel kommt oder sonst Gott ein Wunder wirken soll, dass wir gesund werden, dass wir heil werden. Aber Gott schenkt uns eben einfache Mittel, Mittel, die nicht über unsere Kräfte hinausgehen. Nun, was heißt dieses betet und wachet, also das Gebet und die Wachsamkeit konkret für uns? Oder was könnte da eben dieses Wort konkret für uns bedeuten? Das Gebet, das ist sicher eben einerseits der Rosenkranz, andererseits die Betrachtung. Die Betrachtung des Wortes Gottes, das sind die Mittel, die auch die Kirchenlehrer, wie zum Beispiel Franz von Sales, empfiehlt. Die Betrachtung des Wortes Gottes, dass man so sich das Wort Gottes ganz persönlich, konkret aneignet, sich das Wort Gottes wie einen Spiegel vorhält, indem man im Lichte Gottes sich betrachtet, wo man eben noch nicht dem Willen Gottes entspricht. Und auch das Rosenkranzgebet, eine mächtige Waffe im Kampf gegen den Teufel. Der Teufel weiß sehr gut, wie mächtig diese Waffe ist. Deshalb macht er den Rosenkranz ja auch so lächerlich und macht ihn zu einem Gebet der alten Frauen oder vielleicht der jungen Kinder, aber doch nicht für einen erwachsenen, mündigen Christen. Das ist nur eben ein Gebet, das zu einem mündigen Christen nicht mehr passt, weil er eben Angst hat vor diesem Gebet, weil es eben mächtig ist, weil es die Waffe der Mutter Gottes ist, die ihm den Kopf zertritt. Dann auch das Gebet der Liturgie, das heißt die Sakramente. Es gibt zwei Sakramente, die wir immer wieder empfangen sollen und empfangen dürfen. Taufe und Firmung empfangen wir ja nur einmal im Leben. Aber die Beichte und die Eucharistie, die dürfen und sollen wir oftmals empfangen, weil die Beichte uns nicht nur von den Sünden befreit, sondern uns auch besondere Gnaden schenkt, genau in diesem geistlichen Kampf gegen die Sünde, gegen unsere Anhänglichkeit an die Sünde. Und die Eucharistie stärkt unsere Liebe, belebt wiederum die Kräfte, die in diesem geistigen Kampf oftmals schwinden. So wie wir essen, jeden Tag essen, ja sogar nicht nur einmal, sondern mehrmals essen, jeden Tag, so sollen wir uns eben auch oftmals ernähren. Ja, die Heiligen empfehlen die tägliche heilige Kommunion, um Kraft zu haben, um in der Liebe Gottes stark zu sein. Wenn wir also wirklich gut beten, und dazu gehört eben dann auch die Wachsamkeit. Wenn wir wirklich gut beten und wachen, dann werden wir stark sein in der Versuchung. Wachsamkeit bedeutet vor allem, einfach gesagt, das Meiden der Gelegenheiten zur Sünde. Also all das Meiden, was uns zur Sünde verführt, was uns immer wieder in die Sünde hineinfallen lässt. Wenn wir genau wissen, jene Zeitschrift, jene Fernsehsendung, jener Ort, jene Person, jene Gelegenheiten, die führen mich immer wieder dazu, dass ich schwach werde, dass ich eben mich in die Gefahr hinein begebe oder in Gefahr komme, in der Sünde zu fallen, dann soll ich diese Gefahren meiden, damit ich eben nicht falle, damit ich nicht in die Sünde falle. Einen Strohhalm kann man nicht übers Feuer halten und den lieben Gott bitten, dass er ihn nicht entzünde. Den muss man weit weg halten, und dieses weit weg vom Feuer bringen, das ist eben die Wachsamkeit, das Meiden dieser Gelegenheiten zur Sünde, das nicht mit dem Feuer spielen, nicht mit dem Feuer der Sünde spielen. Und wir merken so, es ist eben dann wirklich ein beständiger Kampf, ein Kampf, der unser ganzes Leben andauert, ein Kampf, den wir nie aufgeben sollen. Und ein Kampf, den wir vor allem mit Gottes Hilfe führen sollen, denn alleine vermögen wir nicht, den Teufel zu besiegen, die Versuchung zu überwinden. Jesus selber sagt es ganz klar: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir sollen uns bewusst sein, wir müssen mit Gott kämpfen, und wenn wir gut mit ihm kämpfen, dann werden wir auch siegen.
Das ist für dieses Kapitel auch ein richtig schönes Schlusswort. Ich habe mir gerade gedacht, es ist ja im Katechismus so, dass die zentralen Punkte unseres Glaubens besprochen und betrachtet werden, einfach auch um uns zu stärken. Im Apostolat, wenn uns jemand nach unserem Glauben fragt, dass wir eben Rede und Antwort stehen können. Und dann wird gerade dieses Kapitel wahrscheinlich schon Anstoß geben, wenn wir zu jemand sagen, du, das Christentum ist zwar sehr schön, aber stell dich mal auf einen harten Kampf ein. Aber Sie haben es sehr schön gesagt, im Bewusstsein, wenn wir diesen Kampf mit Gott kämpfen, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass wir diesen Kampf eigentlich schon gewonnen haben. Liebe Zuhörer, bei uns geht es jetzt gleich weiter mit dem Kapitel Du hast ihn nicht der Macht des Todes überlassen. Eben diesem Punkt, in dem es dann auch heißt, dass Gott den Menschen nicht aufgegeben hat und auch nicht alleine kämpfen lässt. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Wir sind mitten in der Katechismus-Sendung. Vor der Pause haben wir das Kapitel fertig betrachtet, in dem es heißt, ein harter Kampf. Wir wissen, dass unsere Sünden uns immer anhängen werden, dass sie auch Auswirkungen auf unsere Umgebung haben, auf die ganze Welt. Die Sünde wirkt wie ein Virus. Pfarrer Fuchs hat es sehr schön erklärt, die Kirche ist ein Leib und wenn ein Glied am Leib leidet, dann leiden auch die anderen, dann ist das Wohlbefinden des ganzen Leibes gestört. Nun machen wir aber weiter mit dem Punkt 4. Du hast ihn nicht der Macht des Todes überlassen, auf der Seite 135. Es ist dann der Absatz 410. Dort heißt es: Nach seinem Fall wurde der Mensch von Gott nicht aufgegeben. Im Gegenteil, Gott ruft ihn und kündigt ihm auf geheimnisvolle Weise den Sieg über das Böse und die Erhebung aus seinem Fall an. Diese Stelle des Buches Genesis wird Protoevangelium genannt, da sie die erste Ankündigung des erlösenden Messias sowie eines Kampfes zwischen der Schlange und der Frau und des Endsieges eines Nachkommens der Frau ist.
Der Mensch wird von Gott nicht aufgegeben. Wie es hier heißt im ersten Satz, nach seinem Fall wurde der Mensch von Gott nicht aufgegeben. Das liest sich so selbstverständlich und irgendwie ist das uns ja auch eben ganz geläufig, denn wir erwarten ja irgendwie, dass Gott uns nicht aufgibt, dass er uns hilft, gegen die Sünde zu kämpfen. Aber wenn wir das richtig bedenken, müssen wir sagen, das ist eigentlich keinesfalls, kein und keineswegs selbstverständlich, denn wir haben kein Recht auf Gottes Hilfe, denn Gott hätte uns auch verlassen können, hätte uns auch der Macht des Todes überlassen können, wie es im Titel eben im Gegenteil heißt, du hast ihn nicht der Macht des Todes überlassen, denn er hätte auch sagen können, ja bitte, ich habe euch in Freundschaft mit mir geschaffen, ich habe euch alles gegeben, besondere Gnaden und Hilfen gegeben, ihr habt alles gehabt, ich habe von euch nur etwas Kleines verlangt, dass ihr das tut, was ich von euch möchte, und ich habe euch auch klar gesagt, was passiert, wenn ihr nicht mein Gebot befolgt, das nämlich ihr der Macht des Todes überliefert werdet, dass der Tod Einzug hält in die Menschheitsgeschichte. Ihr habt das klar erkannt, aber ihr habt euch dennoch gegen mich entschieden. Also bitte, jetzt müsst ihr halt selber schauen, wie ihr wieder da aus diesem Schlamassel herauskommt. Aber eben das Wunderbare ist, Gott hat nicht so gehandelt, so würden vielleicht wir, je nachdem, mit Menschen verfahren, die uns nicht besonders sympathisch sind, die uns Unrecht angetan haben. Aber Gott ist eben nicht so. Er hat uns nicht der Macht des Todes überlassen. Er hat Mitleid gehabt mit uns. Er hat auf uns geschaut. Eben hat diese Situation der Sünde, diese Dramatik der Sünde gesehen, diese enorm schwierige Situation. Und er hat zusammen mit der Bestrafung bereits die Erlösung angekündigt. Das ist mit dem Proto-Evangelium gemeint. Proto, das kennen wir ja von einem Prototyp, also das heißt einem Vorläufer oder einem Probemodell. Und das Proto-Evangelium ist eben schon der Vorläufer des Evangeliums, könnte man sagen, der frohen Botschaft, die Verheißung des Heiles. Jesus ist das Evangelium in Person, eben das Heil, die Rettung in Person, aber bereits eben mit der Bestrafung der Schlange, der Frau und des Mannes kündet Gott auch den Erlöser an, dass dann später einmal jemand kommen werde, der uns wieder von den Sünden befreien wird. Er sagt, Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau, zwischen deinen Nachwuchs und ihren Nachwuchs. Sie wird dir den Kopf zertreten und du triffst sie an der Ferse. Je nach Übersetzung heißt es, sie wird dir den Kopf zertreten oder auch er, eben der Nachwuchs, gemeint ist Jesus, wird dir den Kopf zertreten. Die Kirchenväter deuten aber im Normalfall diese Stelle oder übersetzen diese Stelle im Normalfall mit sie wird dir den Kopf zertreten und sehen darin in dieser sie, eben in dieser Frau, die neue Frau, die Mutter Gottes, eben die neue Eva. Denn wenn man den Namen Eva wendet, wird Ave daraus, eben das Ave Maria, die neue Eva, die neue Frau, die den, wie man auch sagt, den Knoten des Ungehorsams, den Eva gebunden hat, wieder durch ihren Gehorsam löst. Wir sehen diese Darstellung ja auch auf der wundertätigen Medaille, wo die Mutter Gottes auf der Erdkugel steht und die Schlange eben zu ihren Füßen ist und wie sie der Schlange das Haupt zertritt. Das heißt, wenn wir eben Kinder Gottes, Kinder der Mutter Gottes sein möchten, eben auch in diese Dynamik des Heils, der Rettung eintreten möchten, dann sollen wir uns auch bemühen, so wie die Mutter Gottes zu werden. Das heißt eben auch, gehorsam und demütig zu sein. Dann treten wir auch ein in diese ihre Nachkommenschaft. Maria ist die persönliche Feindin des Satans. Eben Gott sagt, Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau. Und das bestätigt auch die Erfahrung vieler Heiliger. Zum Beispiel beim Pfarrer von Ars hat einmal eine Besessene gesagt, dass Maria den Pfarrer von Ars zu sehr beschütze. Eben er hatte nichts mehr zu melden, weil die Mutter Gottes den heiligen Pfarrer von Ars so beschützt hat. Oder wenn wir auf das Leben des heiligen Pio, auf Pater Pio schauen, dann sehen wir auch, dass, so wie er selber schreibt, Maria stets bei ihm war, ihm geholfen hat, ihn wieder aufgenommen hat, als der Teufel ihm eben auch physisch stark zugesetzt hat. Das heißt, wenn wir diesen Kampf, von dem wir vorhin gesprochen haben, gut bestehen möchten, dann sollen wir uns eben auch an die Mutter Gottes wenden. Wenn sie die persönliche Feindin ist des Teufels und wenn sie ihn besiegt hat, dann ist es für uns ganz einfach, wenn wir zu Mutter Gottes gehen, wenn wir zu ihr gehören, dann wird sie uns bestimmt auch helfen, in unserem Leben Sieger zu sein gegen die Sünde und die Anhänglichkeit an die Sünde.
Die christliche Überlieferung sieht in dieser Stelle die Ankündigung des neuen Adam, der durch seinen Gehorsam bis zum Tod am Kreuz den Ungehorsam Adams mehr als nur wieder gut macht. Übrigens sehen zahlreiche Kirchenväter und Kirchenlehrer in der im Protoevangelium angekündigten Frau die Mutter Christi, Maria, als die neue Eva. Ihr ist als erster und auf einzigartige Weise der von Christus errungene Sieg über die Sünde zugute gekommen. Sie wurde von jeglichem Makel der Erbsünde unversehrt bewahrt und beging durch eine besondere Gnade Gottes während ihres ganzen Erdenlebens keinerlei Sünde.
Wir haben das vorhin schon ein bisschen auch angetönt gehabt. Maria, die neue Eva, Adam. Und der neue Adam ist ja auch eben Christus, der neue Adam. Und so ist auch Maria die neue Eva. Das heißt, so wie zwei Menschen zum Unheil des ganzen Menschheitsgeschlechts beigetragen hatten, Adam und Eva, so tragen auch Maria und Christus durch ihren Gehorsam zum Heil der Menschen bei. Christus ist sicher der einzige Mittler, der einzige Erlöser. Er hat das Erlösungswerk vollbracht. Er ist der Sohn Gottes. Ein Mensch allein, ein menschliches Geschöpf, hätte die Erlösung nie bewirken können, weil die Sünde Beleidigung Gottes ist und nur wieder durch Gott gut gemacht werden kann. Aber Maria ist auf einzigartige Weise mit dem Werk der Erlösung verbunden. Sie überragt alle Heiligen an Heiligkeit. Sie hat aufs Innerste mit Christus mitgelitten, sie wurde aufs Innerste mit dem Erlösungswerk verbunden, so dass die Heiligen sagen, dass keine Gnade vom Himmel kommt, außer durch die Hände Mariens. Das heißt, dass sie nicht aus eigenem Antrieb, aus eigenem Verdienst das bewirkt hat, sondern weil Gott, weil Jesus das so wollte. Durch ihren Gehorsam hat sie so mitgewirkt, dass Jesus Mensch werden konnte, und hat auch, so wie das Konzil sagt, ihre Zustimmung gegeben bis unter das Kreuz, dass dieses göttliche Opfer, der Sohn Gottes, sein Leben zur Erlösung, zur Vergebung der Sünden, sein Leben hingegeben hat. Maria ist also, so wird sie auch genannt, die Knotenlöserin. Sie löst die Knoten der Sünde. Sie hilft uns auch in unserem eigenen Leben, diese Knoten zu lösen. Denn wir haben oftmals ja auch, eben wie man so sagt, unsere Knoten, unsere Knöpfe, unsere Dinge, bei denen wir nicht weiterkommen, wo eben alles so verknotet, zugeknöpft zu sein scheint. Maria ist nicht nur ohne Makel der Erbsünde empfangen, also bewahrt worden vom ersten Augenblick ihres Daseins an, sondern sie ist, wie es auch hier im letzten Satz heißt, durch eine besondere Gnade Gottes während ihres ganzen Erdenlebens ohne Sünde geblieben. Das bedeutet, dass sie in keinem Augenblick eine Sünde begangen hat, in keinem Augenblick unter der Herrschaft des Teufels stand. Das heißt, dass sie die ganz Heilige, die ganz Reine ist, oder wie sie die lateinische Kirche auch nennt, die tota pulchra, das heißt die ganz Schöne, dass sie ohne jeden Makel ist, weder befleckt durch die Erbsünde noch durch eine persönliche Sünde. Das heißt eben, dass sie in keinem Augenblick unter der Herrschaft des Teufels stand, dass sie eben Siegerin in allen Schlachten ist, in allen Kämpfen ist, dass sie eben mächtig ist wegen dem, weil der Teufel eben bei ihr keine Angriffsfläche hatte, weil er sie nicht verwunden konnte. Deshalb kann sie uns am besten helfen im Kampf gegen die Sünde.
Herr Pfarrer Fuchs, wir sollen ja auch dazu befähigt werden, Rede und Antwort zu stehen. Jetzt sind die Fragen oft sehr kritisch. In diesem Punkt heißt es, dass Maria durch eine besondere Gnade Gottes während ihres ganzen Erdenlebens keine Sünde mehr beging. Woher wissen wir das eigentlich, oder worauf stützt sich dieser unser Glaube?
Ja, also man kann einfach, könnte man sagen, auf die Überlieferung, weil in der Heiligen Schrift nur andeutungsweise eben davon etwas steht. Wir sehen davon zum Beispiel in der Offenbarung des Johannes beim 12. Kapitel, meine ich, dass, wo es heißt, ein anderes Zeichen erschien am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet, der Mond unter ihren Füßen, das ist, und die 12 Sterne um das Haupt, das wird so gedeutet dann, dass der Mond, der eben seine Phasen hat, oder auf Italienisch heißt der Mond ja auch Luna, und wir sagen eben auch die Laune, oder wir sind launisch, eben launisch so wie der Mond, das heißt unbeständig. Und wenn der Mond unter den Füßen der Mutter Gottes ist, dann gibt es in ihr eben keine Launen, keine Schwankungen, sondern sie ist beständig. Und sie ist auch mit der Sonne bekleidet. Die Sonne des Heiles, ist Christus selber. Das heißt eben, sie ist mit Christus bekleidet. Christus ist ihr Gewand, so wie Paulus auch sagt, ihr habt Christus als Gewand angezogen. Das heißt, sie hat beständig Christus um sich. Sie ist mit der Sonne bekleidet. Sie ist also stärker eben, sie ist Herrin, könnte man sagen, über die Sterne, über die Sonne, über den Mond. Und wenn wir noch die Stelle dazu nehmen, wo der Engel sie grüßt, gegrüßt seist du Maria, voll der Gnade, ja, voll der Gnade, kann man nur jemandem sagen, der ohne Sünde ist, sonst wäre er nicht voll der Gnade. Das bedeutet also, von Jugend an, eben mindestens bis zum Engelgruß, kann man sicher sagen, wenn der Engel sagt, voll der Gnade, dann ist sie bis dorthin immer voll der Gnade gewesen, eben ohne Sünde gewesen. Und wenn am Schluss im Endkampf, könnte man sagen, dieses andere Zeichen am Himmel erscheint, die Frau mit der Sonne bekleidet, der Mond unter ihren Füßen, die Sterne auf ihrem Haupt, dann zeigt es eben auch eben einschlussweise, oder dann kann man das so deuten, und das wurde auch in der Kirchengeschichte von den Kirchenvätern und Kirchenlehrern, wie es hier heißt, auch so gedeutet, dass Maria während ihres ganzen Lebens, eben von Anfang bis zum Schluss, immer in dieser Gnade Gottes verblieben ist, eben immer diese ganz Heilige gewesen ist.
Dankeschön. Also dieses Glaubensgut steht natürlich auf einem großen Fundament, auf einem starken Fundament, wie Sie es erklärt haben, mit diesen beiden Bibelstellen auch. Einer weiteren kritischen Frage geht auch dann der Punkt 412 nach, mit dem wir nun weitermachen. Dort stellt man sich die Frage, aber warum hat Gott den ersten Menschen nicht daran gehindert, zu sündigen? Der heilige Leo der Große antwortet: Wertvoller ist das, was uns durch die unbeschreibliche Gnade des Herrn zuteil wurde, als was wir durch des Teufels Neid verloren hatten. Und der heilige Thomas von Aquin: Auch nach der Sünde blieb die Möglichkeit einer Höherführung der Natur. Gott lässt ja das Böse nur zu, um etwas Besseres daraus entspringen zu lassen. Wo die Sünde mächtig wurde, ist die Gnade übergroß geworden, so heißt es im Römerbrief. Darum wird bei der Weihe der Osterkerze gesungen: O glückliche Schuld, die einen solchen großen Erlöser zu haben verdient hat.
Die Frage nach dem Warum. Warum hat Gott das überhaupt zugelassen? Warum ist dieses Leid über die Menschen gekommen? Die haben wir schon früher einmal auch gestellt, eben als wir Gott, den Schöpfer, den Allmächtigen, betrachtet haben, der scheinbar der Ohnmächtige ist, weil es doch so viel Leid gibt. Es ist eine Frage, die nicht einfach geklärt werden kann. Das haben wir auch schon gesehen. Dort hat es auch geheißen früher, dass die ganze Offenbarung, das heißt eben, könnte sagen, der ganze Katechismus eben Antwort auf diese Frage gibt. Aber wir könnten vielleicht nochmals so ein bisschen zusammenfassend auch sagen, Gott lässt etwas nur zu unserem Heil zu. Wenn etwas Böses, ein Übel, ein Unglück passiert, auch das lässt Gott nur zu, wenn es zu unserem Heil gereicht. Und wir müssen uns auch bewusst sein, Gott kann auch aus dem Bösen, aus dem Übel das Gute gewinnen. Ja, er kann sogar noch etwas Besseres gewinnen, denn er hat aus dem größten Übel, nämlich den Tod seines Sohnes, das höchste Gut gezogen, nämlich die Erlösung. Das bedeutet, dass eben wir Menschen fähig sind, sogar aus dem Guten etwas Schlechtes zu machen, denn wenn wir das Gute schlecht gebrauchen, gegen den Willen Gottes gebrauchen, dann wird es für uns ein Übel. Aber Gott ist fähig, selbst aus dem Übel, selbst aus dem Bösen, selbst aus der Sünde, das Gute zu gewinnen. Und das gilt eben auch für unser Leben. Das bedeutet, dass das auch ein großer Trost für uns sein kann, wenn wir uns dessen bewusst sind. Gott lässt etwas in sich Schlechtes nur zu, um noch etwas Besseres daraus zu machen. Dann müssen wir nicht einfach immer Trübsal blasen. Dann dürfen wir auch darauf hoffen, dass, wenn wir auch im Moment keinen Ausweg sehen oder nur eben dieses Übel in sich sehen, aber dass Gott dennoch fähig ist, etwas Größeres daraus zu machen. Vielleicht eben auch nicht ein physisches, größeres Gut, aber sicher ein geistliches, größeres Gut. Aber dass wir das im Moment mit unseren leiblichen Augen eben nicht sehen oder oftmals nicht oder noch nicht sehen. Es ist ein Geheimnis des Glaubens, das wir eigentlich auch in jeder heiligen Messe eben bekennen, beim Geheimnis des Glaubens: deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Das heißt, auch durch unser Leben, sicher in erster Linie bezieht sich diese Akklamation, dieses Gebet auf den Tod und die Auferstehung Christi, der sich eben in der Wandlung ereignet, dass wir bekennen und dieses Geheimnis der Heiligen Messe, das wir feiern bis zum Ende der Welt, aber wir dürfen es auch anwenden auf unser eigenes Leben. In unserem eigenen Leben sollen wir den Tod verkünden, das heißt, den Tod Christi, der auch an unserem eigenen Leib wirkt, eben auch durch die körperlichen und geistlichen, seelischen Leiden, die wir erleiden. Wir sollen aber nicht beim Tod Christi stehen bleiben, sondern auch die Auferstehung preisen. Das heißt, durch unsere Vereinigung mit Christus, das heißt, unser Leiden sollen wir mit den Leiden Christi vereinen, damit wir eben auch an der Auferstehung Christi teilhaben, damit wir so eben auch seine Auferstehung preisen, die Gaben, die er uns durch das mit ihm vereinte Leiden schenkt, auch unseren Brüdern und Schwestern schenken können. Und das sollen wir tun während unserem ganzen Leben, bis er kommt am Schluss in Herrlichkeit, aber auch am Ende unseres Lebens, um uns das Gute zu vergelten.
Somit wären wir am Ende dieses großen Kapitels über den Sündenfall. Wir lesen nun noch in einem Zug sozusagen als Zusammenfassung der ganzen Betrachtung über den Sündenfall noch die Kurztexte miteinander durch. Und anschließend bitte ich Sie, Herr Pfarrer Fuchs, um ein Schlusswort, einen Schlusssatz und auch dann noch um Ihren Segen. Gott hat den Tod nicht gemacht und hat keine Freude am Untergang der Lebenden. Doch durch den Neid des Teufels kam der Tod in die Welt. Satan oder der Teufel und die weiteren Dämonen waren einst Engel, sind aber gefallen, weil sie sich aus freiem Willen weigerten, Gott und seinem Ratschluss zu dienen. Ihre Entscheidung gegen Gott ist endgültig. Sie suchen den Menschen in ihren Aufstand gegen Gott hineinzuziehen. Obwohl in Gerechtigkeit von Gott begründet, hat der Mensch dennoch auf Anraten des Bösen gleich von Anfang der Geschichte an seine Freiheit missbraucht, indem er sich gegen Gott erhob und sein Ziel außerhalb Gottes erreichen wollte. Durch seine Sünde hat Adam als der erste Mensch die ursprüngliche Heiligkeit und Gerechtigkeit verloren, die er von Gott nicht nur für sich, sondern für alle Menschen erhalten hatte. Adam und Eva haben ihre Nachkommen, die durch ihre erste Sünde verwundete, also der ursprünglichen Heiligkeit und Gerechtigkeit, ermangelnde menschliche Natur weitergegeben. Dieser Mangel wird Erbsünde genannt. Infolge der Erbsünde ist die menschliche Natur in ihren Kräften geschwächt, der Unwissenheit, dem Leiden und der Herrschaft des Todes unterworfen und zur Sünde geneigt. Diese Neigung heißt Konkupiszenz. Wir halten dem Konzil von Trient folgend daran fest, dass die Erbsünde zusammen mit der menschlichen Natur durch Fortpflanzung übertragen wird und nicht etwa bloß durch Nachahmung und dass sie jedem Menschen als im Eigen innewohnt. Der Sieg Christi über die Sünde hat uns bessere Güter gegeben als die, welche die Sünde uns weggenommen hatte. Wo die Sünde mächtig wurde, da ist die Gnade übergroß geworden. Nach dem Glauben der Christen wird die Welt von der Liebe des Schöpfers begründet und erhalten. Sie steht zwar unter der Knechtschaft der Sünde, wurde aber von Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, durch Brechung der Macht des Bösen befreit.
Wir wollen vor allem die Mutter Gottes bitten, dass sie uns unter ihren Schutzmantel nehmen möge, wenn wir mit der Mutter Gottes zusammen unseren Weg gehen, dann kommen wir bestimmt ans rechte Ziel, dann kommen wir bestimmt zu Jesus. Ist eigentlich der sicherste Weg, der einfachste und schnellste Weg, der zu Jesus führt. So wollen wir uns ihr anvertrauen, ihr auch unseren persönlichen Kampf gegen die Sünde und gegen die Anhänglichkeit der Sünde anvertrauen, dass wir eben wirklich ihre guten Kinder sein können. Und wenn wir gute Kinder der Mutter Gottes sind, dann sind wir sicher auch gute Kinder des Vaters im Himmel. So wollen wir den Segen Gottes empfangen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria. Segne, behüte, begleite und führe euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Ein herzliches Dankeschön Ihnen, Herr Pfarrer Fuchs, und bis zum nächsten Mal. Liebe Zuhörer, auch Ihnen danke fürs Dabeisein. Sie können gerne noch einen CD-Mitschnitt von dieser Sendung bestellen, wenn Sie das möchten, bei unserem CD-Dienst unter der Nummer 0700 75 25 75 20. Der CD-Dienst ist für Sie von 9 bis 12 und von 13 bis 16 Uhr erreichbar. Ihnen alle noch eine gesegnete Zeit und alles Gute. Das wünscht Ihnen Doris Frei.